Josua Kapitel 22. Wir haben vor, heute den gesamten Kapitel anzuschauen. Wie ihr merkt, das hat 42 Verse. Wir werden jetzt nicht alle 42 lesen, sondern uns da durcharbeiten und werden hier etwas merken, das besonders wichtig ist. Ganz wichtig. Was haben wir in den letzten Wochen gesehen bei Josua und im Buch Josua? Die Kinder Israels, die Söhne Israels sind zur Ruhe gekommen. Es gab keine Kämpfe mehr. Sie haben jetzt nicht alle Kanaanitern ausgetrieben. Da war noch einiges übrig zu tun. Aber die ganze Königreiche, sie hatten zahlreiche Könige eigentlich besiegt. Es gab keine organisierte Widerstand mehr, sondern nur kleine Gruppen von Widerstand. Jerusalem zum Beispiel und andere Orte, die dann erst später erobert werden mussten. Aber das Volk ist zur Ruhe gekommen. Und was wir als erstes finden hier, ist, dass die zweieinhalb Stämme von der anderen Seite des Jordans, von der östlichen Seite des Jordans, die mitgekommen sind, um mitzukämpfen, dürfen jetzt wieder nach Hause gehen. Maike, kannst du jetzt wieder diese Fenster zumachen? Es ist leider mit dem Lärm schon problematisch. So, hoffentlich ist das ein bisschen hilfreich. Und wie gesagt, wir freuen uns auf unsere Klimaanlage und unsere Zeit unten. Wir merken hier etwas. Wir merken, dass nur weil die Feinde von außen weg sind oder nicht mehr so stark gegen uns kämpfen, heißt nicht, dass es keine Gefahren mehr gibt. Das ist jetzt, dass wir uns zurücklehnen können und tun, als ob alles in Ordnung ist, alles ist gut und wir müssen nichts mehr machen. Es ist hier in diesem Kapitel was vorgekommen, das fast, ganz knapp dran, fast zu einem Bürgerkrieg geführt hat. Stellt euch vor, Israel hat ihre Feinde von außen besiegt und dann kurz danach fangen sie aneinander zu bekämpfen. Ist fast passiert. Und wir wollen heute die Frage angehen, wie kann man die Einheit, die Gott uns gibt, bewahren? Und wir finden hier viele, viele Wahrheiten, die uns helfen, Einheit zu bewahren. Weil der Feind ist nicht nur draußen. Der Feind ist auch drinnen. Ob es eine Gemeinde ist, ob es eine Nation ist, ob es eine Familie ist. Wenn wir die Einheit bewahren wollen, dann gibt es gewisse Prinzipien, die wir auch einhalten dürfen, damit wir in Einheit dem Herrn dienen können oder als Gemeinde dem Herrn dienen können. Warum ist das notwendig? Weil Einheit sehr leicht zerbrechlich ist, oder? Es kann irgendwas Kleines sein. Es kann natürlich auch was Großes auch sein, keine Frage. Aber die meisten Familienstreitigkeiten, drehen sie sich um Weltfrieden oder richtig große Themen? So wie, keine Ahnung, der Mann will das ganze Vermögen des Familiens in irgendeine dumme Investition stecken? Meistens nicht. Meistens dreht sich's um irgendeine Kleinigkeit. Du hast das gesagt, du hast das gesagt. Hin und her. Und dann auf einmal Explosion. Die Einheit aber in einer Familie, die Einheit in einer Gemeinde, das ist auch, warum wir als Gemeinde immer wieder dafür gebetet haben, Herr, lass dieses Bauprojekt nicht etwas sein, das uns spaltet, das uns in irgendeiner Art und Weise trennt, statt zusammenbringt. Und es war echt schön zu sehen, wie auch die Gruppe, die für die Deko zuständig ist, miteinander geplaudert hat, miteinander gesprochen hat und so viel Achtung für den anderen gegeben hat, es war fast schwer herauszufinden, was denken sie aber wirklich für sich selbst. Was ist wirklich ihre Meinung? Weil sie wollen so sehr diese Einheit bewahren. Und das ist gut so. Das ist gut so. Aber man redet miteinander und man findet diese Einheit. Man will das behalten. Einheit ist leicht zerbrechlich. Und mangelnde Kommunikation öffnet Tür und Tor für Missverständnisse und Ärger. Kommunikation ist Arbeit. Ich weiß nicht, wie es den anderen Männern geht, aber ich finde auch nach 25 Jahren Ehe, wir feiern am 5. August unser 25. Hochzeitstag, 25 Jahre, Ich finde, es ist genauso herausfordernd heute, dass Grace und ich auf der gleichen Wellenlänge sind wie am ersten Tag. Nicht, weil wir uns nicht besser kennen oder nicht, weil wir jetzt einander nicht mögen oder lieben. Nein, natürlich, wir lieben einander und ich kenne Grace heute viel besser als vor 25 Jahren. Aber trotzdem, es gibt einfach große Unterschiede und man muss daran arbeiten. Grace sehr oft sagt etwas und die Lücken, die in diesem Satz drin sind, soll ich wissen. Und ich glaube nicht, dass ich der einzige Mann bin, der das hat, oder? Und manchmal tue ich mir schwer, die Lücken richtig auszufüllen. Tut sie das, um mich zu zitieren? Nein. Und tue ich mir schwer, weil ich sie nicht liebe? Nein. Mein Problem ist, dass manchmal rede ich zu kurz, bündig und direkt und kommt so fast wie ein Angriff an. War das jetzt ein Angriff? Nein. Was muss man tun? Man muss dann kommunizieren. Was hast du jetzt damit gemeint? Gefällt dir etwas nicht? Nein, ich habe es nur einfach so gesagt. Weißt du, Kommunikation verlangt Arbeit. Es ist nicht leicht, aber es ist schön, was daraus entsteht. Und es darf uns nicht überraschen, dass es so ist. Mangelnde oder schlechte Kommunikation ist gefährlich. Und wir sehen das auch in dieser Stelle. Bewahre Einheit und Frieden zur Ehre des Herrn. Das ist unser Auftrag, unsere Verantwortung in unserer Familien, in der Gemeinde, dort wo wir sind. Bewahre Einheit und Frieden zur Ehre des Herrn. Der Herr darf im Mittelpunkt stehen und da wo er im Mittelpunkt steht, dann verfolgen wir die gleichen Ziele und können dann miteinander die Sachen tun. Und denkt darüber nach auch, was für einen Gott haben wir? Wie sucht er oder will er mit uns Einheit haben, mit uns Verbundenheit haben? Er tut das, indem er mit uns redet, indem er klar kommuniziert. Gott kommuniziert mit uns, damit wir unser Problem der Sünde lösen können. Er will, dass wir auch miteinander reden, um Lösungen zu finden. Er sucht und hat eine Lösung für uns gegeben, Jesus Christus. Und dann rettet er uns aus unserer Sünde und dann sagt er, und jetzt ihr Sünder da, jetzt in meiner Kraft, mit meiner Hilfe, löst eure Probleme miteinander. Sucht Einheit. Sei liebevoll miteinander. Groß und wichtig, eine wichtige Sache, dass wir dann tun müssen, ist das, was Sprüche 18, Vers 13 uns sagt. Sprüche 18, 30 sagt, wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Zuhören ist genauso schwer wie kommunizieren. Es gehört zur Kommunikation dazu. Vor allem wir Männer haben hier das Problem, glaube ich. So, wir hören die ersten paar Sätze und glauben, okay, ich habe jetzt schon das Problem erkannt und jetzt gebe ich gleich die Lösung. Wir Männer sind sehr lösungsorientiert, meistens. Und oft eigentlich unsere Frauen, die mit uns reden, in den ersten paar Sätzen haben sie schon uns was gesagt, aber das, was sie wirklich sagen wollten, ist noch nicht überhaupt gesagt worden. Nur wir haben schon unseren Kopf gedacht, habe ich schon erkannt, und wir hören dann nicht mehr zu. Das ist schlecht. Wir müssen bis zum Schluss zuhören. Bis zum Schluss eben bereit sein, zu hören, damit wir nicht das falsche Problem angehen. Oder etwas angeht, das überhaupt kein Problem ist. Oder einfach etwas falsch verstehen und dann nicht zu der richtigen Lösung beitragen können. Wir sehen in dieser Stelle, in Josua 22, dass Kommunikation, fehlende Kommunikation, führte dazu, dass dieses Problem vorkam. Und dann gute Kommunikation führte dazu, dass das Problem gelöst werden konnte. Und alles zur Ehre Gottes, weil zum Schluss haben beide Seiten erkannt, wir wollen Jesus ehren. Oder damals würde man sagen, wir wollen Gott ehren. Es gibt keine Untreue hier, sondern wir sind treu in unserem Herzen und jetzt verstehen wir einander. So, ich möchte jetzt mit uns diese Sache anschauen. Ganz kurz die Geschichte erzählen. Okay, und da gibt es jetzt keine PowerPoint-Folien, nur dieses eine. Wir schauen das einfach ganz kurz und schnell an. Was ist passiert? In Kapitel 22 sehen wir, dass die Rubeniter, die Gaditer und die halben Stamm Manasse ihre Pflicht erfüllt haben. Sie sind hinübergegangen, haben mit den anderen Stämmen von Israel gekämpft, aber jetzt dürfen sie zurückkehren zu ihren Zelten, nach Hause gehen, auf der östlichen Seite des Jordans. Und auch Josua sagt in Vers 2, sie haben alles gehalten, was Mose denen geboten hat. Vers 3 steht, dass sie ihre Brüder nicht im Stich gelassen haben. Und das ist natürlich echt gut, Treue. Sie haben das getan, was notwendig war. Es gab keine Zeit, wo sie sagten, das Land gehört uns nicht, macht ihr das. Sie waren immer mit dabei, die Brüder nicht im Stich gelassen. Und jetzt sollen sie mit Gottes Segen zurückkehren. Aber der Josua sagt dann auch zu diese 2,5 Stämme in Vers 4 und 5, nehmt euch in Acht. Passt auf jetzt, ihr geht zurück, nehmt euch in Acht. Worauf sollen sie achten? Dass ihr das Gebot und das Gesetz tut, was Mose gesagt hat. Dass ihr auch eben den Herrn, euren Gott, liebt. Dass ihr auf allen seinen Wegen wandelt. Dass ihr seine Gebote befolgt. Dass ihr ihm anhängt und dient vom ganzen Herzen und von ganzer Seele. Und wir merken hier diese Tatsache, nehmt euch in Acht, was wäre das wenn man das jetzt zusammenfassen würde. Josua sagt, liebt Gott mit eurem ganzen Herzen. Genau das, was in 5. Mose 6, Vers 5 eigentlich steht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das, was der Herr Jesus im Matthäus-Evangelium, Matthäus 22 und Vers 37 bis 38 sagte. Was ist das allerwichtigste und größte Gebot? Gott zu lieben. Aber wie schaut Gott lieben aus? Wie Jesus auch sagte, wenn ihr mich liebt habt, dann werdet ihr meine Gebote auch halten. So, Josua sagt, haltet die Gebote und das Gesetz, aber liebt Gott vom Herzen her. Tut es nicht, weil ihr es gezwungen seid, sondern vom Herzen her. Erkennt, was für einen Gott ihr habt und folgt ihm nach. Und dann lesen wir auch hier von Gottes Segen, dass die 2,5 Stämme mit großem Gut nach Hause gegangen sind. Sehr, sehr viel Vieh, Silber, Gold, Erz, Eisen, Kleidern in großer Zahl. Sie gehen nicht leer zurück, sondern voll. Ihre Händen sind voll, ihre Taschen sind voll sozusagen. Sie gehen gesegnet zurück. Und man würde dann meinen, gut, wunderbar, diese 2,5 Stämme waren treu, haben jetzt ihren Lohn bekommen, wurden entlassen. Halleluja, was ist das Problem? Ja, das Problem ist nicht, was bis jetzt passiert ist. Das Problem ist, was bald passieren wird. Vers 10. Und als sie in der Gegend am Jordan kamen, die im Land Kanaan liegt, bauten die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse einen Altar dort am Jordan, einen großen, weithin sichtbaren Altar. Und die Söhne Israels hörten sagen, siehe, die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut gegenüber dem Land Kanaan, in der Gegend am Jordan, jenseits der Söhne Israels. Als nun die Söhne Israels dies hörten, da versammelten sich die ganze Gemeinde der Söhne Israels in Silo, um zum Krieg gegen sie hinaufzuziehen. Oh. Was ist passiert? Sie kehren zurück. Und bevor sie den Jordan überquert haben, und dieses Gegend am Jordan, die meisten sehen hier, dass das Gilgal-Gegend war. Das ist dort, wo sie das erste Mal hinübergegangen sind. Dort, wo sie sich dem Herrn geweiht haben, wo sie eben Passahfest gefeiert haben, wo sie Beschneidung hatten. Diese Dinge in dieser Gegend, haben sie einen Altar gebaut. Warum wollen jetzt die anderen Söhne Israels gegen die 2,5 Stämme jetzt Krieg führen? Naja, 3. Mose 17, 8 bis 9 sagt, und du sollst ihnen sagen, jeder Mensch aus dem Haus Israel oder jeder Fremdling, der unter ihnen wohnt, der ein Brandopfer oder ein Schlachtopfer opfern will, aber es nicht vor den Eingang der Stiftshütte bringt, damit er es dem Herrn opfere, der soll ausgerottet werden aus meinem Volk. Gott hat sein Gebot ganz klar und deutlich gegeben. Wo darf man opfern? Es gibt nur einen Ort, wo man opfern darf. Wo man Gott anbeten darf. Wo ist das? Vor seiner Stiftshütte. Diese Stiftshütte war das Symbol seiner Gegenwart und Anwesenheit mit seinem Volk. Und man durfte nicht einfach überall dort, wo du willst, opfern. Und hier auf einmal bauen die 2,5 Stämme einen riesen Altar, direkt dort, wo das Volk im Land hineingekommen ist. Die 9,5 Stämme denken, sie wollen jetzt ihren eigenen Gottesdienst erbinden oder ihren eigenen Weg gehen. Sie folgen Gott nicht. Das ist das Problem. Da siehst du, wie ganz knapp dran sie waren, einen Bürgerkrieg zu haben. Bürgerkrieg ist was Schlimmes. Die Wunden und die Narben eines Bürgerkrieges halten viel länger an als solche, die von einem nicht, also normalen, wenn ich das so sagen darf, einem normalen Krieg entstehen. Warum? Deswegen, weil Landsleute gegeneinander kämpfen. Und man hat im Herzen diese Gedanken, wieso sind sie nicht bereit, mit uns einig zu sein? Warum sind sie gegen uns? Wir sind doch ein Volk. Das hätte sicherlich auch damals große, große Wellen geschlagen, die lange angehalten hätten, die große Auswirkungen für jahrelang gehabt hätten. Und wir können hier sehr dankbar sein, dass die Söhne Israels weise gehandelt haben. Vers 13 sagt uns, und die Söhne Israels schickten Gesandte zu den Söhnen Rubens, den Söhnen Gads und dem halben Stamm Manasseh in das Land Gilead. Das Phinehas, den Sohn Eleasars, den Priester. Dieser Mann, der mit den anderen Fürsten Israels hingegangen sind, Vers 14, und mit ihm 10 Fürsten, je einen von jedem Vaterhaus aller Stämme Israels. Jeder war das Haupt seines Vaterhauses unter den 1000 Israels. So, sie schicken jetzt die verantwortlichen Männer für die 10 Stämme und dieser Phinehas hin. Phinehas war ein Mann, der auch seine Treue zum Herrn bewiesen hat früher. Wir kommen später darauf zurück. Aber sie suchen das Gespräch als erstes. Sie schicken diese Leute hin. Und kurz gesagt, diese Männer gehen hin und stellen die Frage, warum seid ihr untreu? Warum habt ihr einen Altar gebaut und wollt darauf jetzt opfern und seid untreu? Vers 16. Was ist das für eine Untreue, dass ihr euch einen Altar baut und euch heute gegen den Herrn auflehnt? Und dann nennen sie 2 Beispiele. Vers 17. War die Versündigung mit Peor zu wenig für uns? Vers 20. Ist nicht der Zorn Gottes über die ganze Gemeinde Israels gekommen, als Achan, der Sohn Serachs, etwas von dem Gebannten veruntreute? So, diese Männer sagen, Leute, was denkt ihr euch? Glaubt ihr, ihr könnt so untreu sein und es gibt keine Auswirkungen? Dass unser Gott eure Untreue einfach ignorieren wird? Habt ihr vergessen, was da bei Peor passiert ist? Das ist die Zeit, wo eben Israel mit den Götzendienern, der Ort, wo sie da waren, sich verbunden haben und Götzendienst gemacht haben und Unzucht getrieben haben. Und Gott hat viele Menschen da züchtigen müssen. Und schlimme Sache, Achan kennt ihr auch. Achan hat gestohlen von Jericho und deswegen konnte Israel gegen Ai nicht bestehen. So, diese Männer gehen hin und sagen, was denkt ihr euch? Das geht nicht. Wir können unserem Gott nicht untreu sein, ohne negative Folgen. Und liebe Geschwister, auch in unserer Zeit, es ist nicht, dass wir jetzt eine Pest oder irgendwas bekommen würden, aber dieses Prinzip stimmt immer noch. Wenn wir meinen, wir können unseren Weg gehen und Gott wird trotzdem uns mit aller seiner Segen einfach segnen. Ein liebevoller Vater wird nicht Segen austeilen, wo er eigentlich Züchtigung austeilen sollte. Er wird uns züchtigen, damit er uns wieder segnen kann. Sünde hat immer Auswirkungen. Es ist immer, was daraus passiert. So, sie haben die Frage gestellt, was macht ihr da? Habt ihr vergessen, was passiert ist? Was sagt ihr jetzt dazu? Ihr seid untreu mit diesem Altar. Ja, und die Söhne haben dann, also die zweieinhalb Stämme haben dann diese Vorwürfe beantwortet. Und was sie dann eigentlich da gesagt haben ist, erstens, Vers 22, der Gott der Götter, der Herr, der Gott der Götter, der Herr. Zweimal sagen sie das. Sie verwenden alle möglichen Namen und Bezeichnungen und sagen, den wahren Gott, den ihr kennt, den kennen wir auch. Er weiß es und Israel soll es auch wissen. Ist es aus Auflehnung oder Untreue gegen den Herrn geschehen, so hilf du uns heute nicht. Das war schwer auszusprechen, aber die sagen, Gott weiß, sollte das aus Rebellion entstanden sein, sollt ihr uns gar nicht helfen, dann verdienen wir Gottes Zorn. Ist aber nicht so. Vers 23. Wenn wir uns den Altar gebaut haben, um uns von der Nachfolge des Herrn abzuwenden und wenn es geschehen ist, um Brandopfer und Speiseopfer darauf zu opfern oder um Friedensopfer darauf zu legen, so soll der Herr Vergeltung üben. So, das Erste, was sie sagen ist, wenn das stimmt, was ihr uns vorwirft, haben wir wirklich Gottes Zorn verdient und das soll er auch tun. Aber Vers 24, vielmehr haben wir es aus Besorgnis getan. Es könnte eine Sache eintreten, indem wir sprachen, morgen könnten eure Kinder zu unseren Kindern so sprechen, was geht euch der Herr, der Gott Israels an? Dieser Jordanfluss war eine natürliche Grenze. Und die zweieinhalb Stämme hatten Sorgen. Jetzt ziehen wir auf der anderen Seite des Jordans und es kann sein, dass diese Naturgrenze irgendwann mal dazu führt, dass unsere Kinder oder die andere Stämme auf der anderen Seite sagen, ihr gehört nicht zu uns oder wir gehören nicht zusammen. Wir sind nicht Teil von Israel. Oder dass die anderen sagen, ihr seid nicht Teil von uns. Und sie haben diesen Altar als Symbol der Einheit sogar gebaut. Ein Altar, das viel zu groß war, um es praktisch zu nutzen, aber so groß war, dass man es sehr klar und deutlich sehen konnte. Auch nicht praktisch zu nutzen, weil es auf dem falschen Ufer des Jordans war. Sie hätten jedes Mal den Jordan überqueren müssen, um diesen Altar zu nutzen. Wenn man es wirklich nutzen wollte, dann hätte man es auf der östlichen Seite gebaut. Aber sie haben es auf der westlichen Seite gebaut und es war ein Symbol der Einheit, damit die nächste Generation erkennt, wir gehören zusammen. Wir sind ein Volk. Hier ist ein Symbol des Altars, das vor der Stiftshütte steht. Wir müssen zur Stiftshütte hin, um zu opfern. Dorthin müssen wir hin. Das ist, wo unser Gott will, dass wir opfern. Sie haben das eigentlich für ihre Kinder getan, um die Verbundenheit, die Einheit zu bewahren. Es ist sehr interessant, dass das, was sie gemacht haben, um Einheit zu bewahren, führte fast dazu, dass die Einheit zerstört wurde. Und der Grund dafür ist schlechte, mangelnde Kommunikation. Jetzt aber, da sie das Ganze erklärt haben, haben sie auch, die neuneinhalb Stämme haben auch erkannt, okay, diese Absicht ist in Ordnung, hier ist keine Untreue vorhanden, es gibt keinen Grund hier jetzt im Krieg gegen diese Stämme auszuziehen. Diese Sache ist recht in unseren Augen und Bürgerkrieg wurde vermieden. Lies die Geschichte für euch durch. Wir wollen aus dieser Geschichte jetzt einige wichtige, zeitlose Prinzipien für uns selbst holen. Was ist wichtig für Einheit? Erstens, gute Kommunikation ist wichtig. Zweitens, Treue zum Herrn ist wichtig. Wir werden diese jetzt einzeln kurz anschauen. Aber drittens, Beweggründe sind wichtig. Warum mache ich, was ich mache? Du kannst etwas Gutes machen aus einem falschen Beweggrund. Das ist nicht gut. Die nächste Generation ist wichtig. Wir haben in unserer Gemeinde einige, die zur nächsten Generation gehören. Wir wollen, dass ihr auch als nächste Generation versteht, Gott ist echt. Er ist real. Du brauchst und es ist ein Segen, Gott zu kennen. Vertrauen ist wichtig. Und dann letzten Endes, die Ehre Gottes ist wichtig. Beide Seiten wollten Gott ehren eigentlich. Und deswegen zum Schluss konnten sie sich einigen und gab es keinen Krieg. Erstens, gute Kommunikation ist wichtig. Epheser 4, Vers 29 sagt, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Denkt darüber nach. Hätten die 2,5 Stämme vorher schon gesagt, wisst ihr was, Leute, was hält ihr von dieser Idee? Wir wollen ein Symbol bauen. Wir wollen einen Altar aufrichten. Ein Altar auf der westlichen Seite des Jordans, das unsere Einheit symbolisieren soll. Nicht ein Altar zum Opfern, nicht ein Altar, den man verwenden will, weil das natürlich von Gott verboten wurde. Aber wir wollen das tun, damit wir unsere Verbundenheit darstellen. Ich glaube, wenn sie davor kommuniziert hätten, hätte es dann auch keine Probleme gegeben. Aber sie haben es nicht getan. Jetzt noch eine Frage. Was wäre passiert, wenn diese 10 Männer aus den 9,5 Stämmen hingegangen wären? Da wäre ein Hitzkopf dabei gewesen. Einer, der einfach nicht ruhig bleiben kann und in jedes Satz und in jede Situation das Feuer anfachen will und anfängt einfach ein Vorwurf nach dem anderen und einfach sagt, nein, 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 reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht, wir werden euch jetzt zerstören. Nicht bereit ist zuzuhören. Schlechte Kommunikation, Arroganz. Was hätte passiert? Große Schaden. Wie oft ist es, dass wir auch sagen, ja, ich rede eh oder ich höre eh zu, aber eigentlich hören wir gar nicht zu. Wir sind nur Hitzköpfe und meinen, unser Weg ist der richtige Weg und ich höre auf gar keinen anderen Weg, weil alle anderen wissen eh nicht Bescheid. Natürlich, das hätte richtig Probleme gemacht. Aber du merkst, wie respektvoll, offen und ehrlich sie miteinander gesprochen haben und sie haben das Problem lösen können. Der Ton macht die Musik. Sie haben Achtung, Hochachtung füreinander gehabt und daraus konnten sie auch die Lösung finden. Und liebe Geschwister, hier dreht sich um die Einheit einer Nation. Bei uns dreht sich um die Einheit, die so Frieden in der Familie oder in einer Gemeinde. Wie oft ist es, habe ich erfahren und erlebt, wo es Spannungen in Familien gibt und dann stelle ich die Frage, habt ihr miteinander gesprochen? Naja, so weit sind wir noch nicht. Okay, da fängt man an. Und ich sage, aber die andere Seite will nicht. Oder die hören nicht zu, es bringt nichts. Wenn in einer Ehe Themen vorhanden sind und die Ehepartner miteinander nicht reden wollen oder können und weil in ihrem Herzen diese Gedanken ist, es bringt gar nichts zu reden, dann muss man grundsätzlich in der Ehe eine Gesprächsbasis schaffen. Man muss daran arbeiten, oder? Extrem wichtig, weil wir brauchen einander. Mann und Frau brauchen einander. Vor allem, wenn es um Kindererziehung geht. Die Frau sieht etwas, der Mann sieht es nicht. Der Mann sieht etwas, die Frau sieht es nicht. Wie findet man dann zueinander? Wie können wir dann als Team, wie Gott das gemeint hat, wie können wir dann als Team unsere Kinder erziehen? Indem wir miteinander gut und klar reden mit Jesus im Mittelpunkt. Und das ist immer ein Geben und Nehmen und ein Zuhören und ein Reden. So, gute Kommunikation ist wichtig. Hitzköpfige Menschen oder Besserwisser oder Leute, die nicht zuhören wollen oder Leute, die einfach sagen, ja, deine Meinung ist unbrauchbar, nicht bereit sind, verstehen zu wollen, warum der Gegenüber einen Anliegen hat, das wird nur zu Problemen führen. Wir dürfen eine Kommunikation haben zur Ehre des Herrn, das erbaut, das Gnade bringt. Bringen unsere Gespräche Gnade. Zweitens, Treue zum Herrn ist wichtig. Wenn einer glaubt, der andere tut, was er tut, nur aus Eigennutz oder weil er faul ist oder weil sie einfach meint, sie weiß besser, dann haben wir auch ein Problem, oder? Aber wenn wir alle wissen, wir verfolgen den gleichen Ziel und hier sind die Gründe, warum ich es so sehe, aber hier ist, wie das zusammenpasst, um Gott zu ehren, dann können wir viel, viel besser miteinander. Das ist diese altbewahrte Symbol. Wie ist es, dass zwei Menschen näher zueinander kommen? Manchmal, wenn es so auf dieser Ebene geht, der eine will näher zu seiner Frau und die Frau sagt, nein, ich gehe in der Richtung. Und dann gibt es eine Verfolgungsjagd durch die ganze Gegend. Oder die Frau will näher zum Mann und er geht in diese Richtung. Und es geht auf und ab. Und wenn aber beide sagen, weißt du, wer am allerwichtigsten in meinem Leben ist, ist der Herr, der da oben ist. Und ich will näher zu ihm und um näher zum Herrn zu kommen, bin ich auch bereit, das zu tun, was er will. Was passiert dann? Die kommen zwangsläufig näher zueinander. Warum? Weil sie beide dem Herrn treu sein wollen. Weil sie beide sich selbst lieber verleugnen würden, selbst lieber dienen würden, als egoistisch zu sein. Warum? Weil das den Herrn ehrt. So war unser Herr Jesus. Und stell dir vor, zwei Leute, die sagen, mein Ziel ist, dir so zu dienen und dir so zu helfen, wie ich nur kann. Und beide sind so. Wie kann ich dir helfen? Was gibt dir Freude? Und auf einmal, zum Schluss ist diese wunderbare, weißt du, es dreht sich um den Herrn, so lass uns gemeinsam ihn folgen. Das ist schön. Das ist, wie der Herr wirkt. Wie es auch in 1. Korinther sagt, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalte der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Gott möchte, dass wir treu sind mit dem, womit er uns dass er uns gegeben hat, anvertraut hat. Er ist im Mittelpunkt. Treue zum Herrn ist wichtig. Beide Seiten hier wollten dem Herrn treu sein. Der eine wollte, dass die nächste Generation treu bleibt. Und die anderen wollten, dass sie jetzt treu sind. Beweggründe sind auch wichtig. Warum tun wir, was wir tun? Die haben auch diesen Altar so groß gemacht und auf dem falschen Ufer gemacht, damit sie dachten, ganz klar ist, opfern wollen wir hier nicht. Das funktioniert erstens nicht wirklich und ist auf der falschen Uferseite. Das sollte für alle erkennbar sein. Aber sie haben es leider nicht erkannt, bis sie dann darüber gesprochen haben. Und als sie dann die Motivation herausgefunden haben, konnten sie auch das Problem besser lösen. Unsere Motivation für alles, was wir tun, soll so sein, wie auch Paulus sagt in 1. Thessalonicher 2. Denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, Manipulationen, um den eigenen Weg zu kriegen, um das zu bekommen, was ich will. Sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Wer prüft unsere Herzen? Für wen tun wir, was wir tun? Es darf und soll schlussendlich sein, dass wir alles für den Herrn tun. Dass unser Beweggrund ist, ich möchte Jesus ehren. Ich möchte Jesus dienen. Ich möchte das sein, was der Herr will, dass ich bin. Es bringt wirklich nichts, wenn wir einander ständig schlechte Motivation vorwerfen. Du machst das nur, weil du ein Egoist bist. Das Wort, ich kann das nicht schwer aushalten. Du bist ein Narzissist. Haben wir das richtig ausgesprochen überhaupt? Wie sagt man das Wort? Narzisst? Narzissmus, so deswegen, oder? Oder Narzissmus? Was ist das für ein Wort? Und das soll jetzt eine psychologische Diagnose sein. Du bist ein Narzisst. Die Bibel sagt, wir sind alle Narzissten. Ist das richtig? Alle! Wir sind alle stolz. Das Ziel, das wir alle verfolgen, ist, demütig zu sein. So, wenn irgendjemand dir das nächste Mal vorwirft, du bist ein Narzisst, du hast ein Problem, dann sagst du, ja, stimmt, deswegen ist Jesus für mich am Kreuz gestorben, bin ich so dankbar dafür und mein Ziel ist, demütig zu sein, wie der Herr Jesus demütig ist. Aber Narzisst, ja, schuldig, bin ich. Du auch übrigens. Okay? Du auch übrigens. Es gibt niemanden auf dieser Erde, der nicht so ist. Jetzt gibt es Menschen, die einen überdimensionalen Ego haben. Natürlich, wenn man jahrelang daran arbeitet, dass das Leben sich um mich und mir alleine dreht, dann kann man einen überdimensionalen Narzisst sein. Aber das heißt nicht, dass die anderen keine Narzissten sind. Der Punkt hier ist, dass wenn wir unsere Beweggründe überlegen, der Grund, ist wie du mit einem Kind sprichst und sagst, wieso hast du deinen Bruder jetzt geschlagen? Warum? Und was sagt dann der Sohnemann? Ich habe das getan, weil ich die Erbsünde von Satan, von Adam bekommen habe und aus meiner Erbsünde heraus bin ich sündig und habe jetzt egoistisch gehandelt und wollte meinem Bruder jetzt Leid hinzufügen, weil ich mich geärgert habe. Sagt er nicht, oder? Was sagt er? Meistens sagt er, keine Ahnung, oder? Weiß ich nicht. Aber es kommt dann auch oft vor, weil ich wollte. Ich wollte einfach. Die Frage ist, warum hast du das gewollt? Okay. Und dann geht man. Der Punkt noch einmal ist, Motivation. Warum tun wir dumme, sündige Sachen? Weil wir Sünder sind. Was ist die Lösung? Jesus ist die Lösung. So, es hilft nicht, wenn wir ständig die anderen schlechten Motivationen anrechnen. Weil, ja, wir sind alle Sünder. Wir haben alle dieses Problem. Was hilft ist, wie können wir reden? Wie können wir das Problem angehen? Wie können wir miteinander Jesus ehren? Als Narzissten, als Sünder, als Egoisten, als Menschen, die durch die Gnade und Kraft Jesus errettet wurden. Paulus sagt, alles was ich getan habe, ich kann vor Gott sagen, ich habe einen lauteren Absicht. Ich habe einen reinen Absicht gehabt. Es war nicht aus listigem Betrug oder unlauteren Absichten. Und das soll und darf unsere Richtung, unser Wunsch auch sein. Dass wir einander auch helfen, dorthin zu kommen. Viertens. Hier sehen wir noch einmal, wie wichtig es ist. Die 2,5 Stämme hatten einen guten Anliegen. Manche würden vielleicht auch sagen, ja, schade, dass es nicht lang gewirkt hat. Und das stimmt auch, man liest dann im Buch Richter und man liest weiter, dass die nächsten Generationen nicht alles wirklich so weitergeführt haben. Aber da, dieses Auf und Ab hat es gegeben. Heißt es, dass deswegen die jetzige Generation gar keine Vorkehrungen treffen soll für die nächste? Absolut nicht. Auch das steht im 2. Timotheus 2, 1-2. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Paulus spricht zu Timotheus und nennt ihn sein Kind im Herrn. Du, Timotheus, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch anderen zu lernen. Was ist Gottes Plan für die Fortpflanzung, die Weiterentwicklung seiner Gemeinde? Eine Generation gibt es zur nächsten Generation, die gibt es zur nächsten Generation, zur nächsten Generation, zur nächsten Generation und so weiter. Wenn unsere Kinder nicht anhand von unserem Leben und von unseren Vorkehrungen erkennen können, wie schön und wie lieblich es ist, Jesus zu kennen und Jesus zu dienen, dann müssen wir an uns arbeiten. Wir sind nicht perfekt. Das ist nicht der Punkt. Aber sehen Sie an uns, dass wir dem Herrn treu nachfolgen. Wie wir in 1. Petrus 3, also 4 heute gelesen haben. Sehen Sie, dass wir dieses heillose Schlamm dieser Welt nicht weiter mitmachen, das gar nicht mehr wollen? Oder würden Sie unser Leben vergleichen mit das Leben des ungläubigen Nachbarn und sagen, naja, außer sonntags? Ich sehe da keinen großen Unterschied, oder? Ich meine, was ist da der große Unterschied? Das ist natürlich für unsere Kinder tödlich. Und das weiß nur jeder für sich selbst. Zu Hause ist, es ist genau wie wir Mittwochabend auch gesagt haben, wie können wir unsere Kinder für den Herrn erreichen? Unser Leben spricht lauter als unsere Worte in der Familie. Das ist einfach so. Unser Leben spricht lauter als unsere Worte im engsten Kreis der Familie. Weil du kannst alles richtig sagen, aber wenn wir das nicht leben, wenn wir das nicht in der Praxis umsetzen, ist das hohl, ist das leer, hat das keine Kraft. Aber wenn wir das auch unvollkommen, aber daran arbeiten, das in der Praxis umzusetzen, zur Ehre des Herrn, dann merken die Kinder auch, okay, das ist echt, das ist real. Extrem wichtig, extrem wichtig. So, die nächste Generation ist wichtig. Was tun wir, um die nächste Generation zu erreichen, damit sie erkennen, wer der Herr Jesus ist? Vertrauen ist wichtig. Stellt euch vor, was wäre passiert, wenn die 10 Männer hingegangen wären und die 2,5 Stämme hätten beantwortet, das ist, was wir getan haben aus diesem Grund und nein, wir sind nicht untreu. Und dann hat der Phineas gesagt, glaube ich nicht. Akzeptiere ich nicht. Vertraue ich nicht. Wir sind bald wieder da mit dem ganzen Heer der Völker. Wir bringen euch um. Mangelnder Vertrauen. Das wäre schlimm gewesen, oder? 1. Korinther 13 sagt, Liebe handelt nicht in dieser Art und Weise. Liebe, jetzt Vers 5, der zweite, also zweite Teil, Liebe rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber in der Wahrheit. Was ist wahr? Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Das ist Liebe. Wo kriegst du so eine Liebe? Wo kriegt man so eine Liebe? Aus unser eigenes Herz? Sind wir so gut? Nein. Wo kriegen wir diese Liebe? Von dem Herrn, von seiner Gnade. Wer hat uns so geliebt? Wie oft hat der Herr dich ertragen? Mich ertragen? Wo ich dummes Zeug gemacht habe. Wirklich dumm. Was tut der Herr? Okay, Schluss, fertig. Du bist nicht mehr mein Kind. Weg mit dir. Tut der Herr das? Natürlich nicht. Welches Gleichnis haben wir? Wunderschönes Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der läuft weg und was tut der Vater die ganze Zeit? Er wartet auf ihn. Und dann kehrt er zurück und was tut der Vater? Mit offenen Armen. Ja, freut mich sehr. Vertrauen. Hast du Vertrauen? Daran muss man auch arbeiten. Es gibt Situationen natürlich, vor allem in Beziehungen, wo schwere Sachen vorgekommen sind, wo Vertrauen stark beschädigt oder zerstört wurde. Heißt es, dass es nie wieder möglich ist? Nein. Wenn beide Seiten in Demut mit Christus im Mittelpunkt Vertrauen als Ziel angehen, können wunderschöne Dinge entstehen. Ich kenne eine Situation von einem Ehepaar, wo der Mann sogar in einer Gemeinde Pastor war. Er hat sich dann wegen Sünde hat sich von seiner Frau scheiden lassen und hat versucht, dann eine Beziehung mit einer anderen Frau zu machen. Ist aber nicht, hat nicht funktioniert. Mit der Zeit kam er zu den Erkenntnis, wie sündig und wie töricht sein ganzes Handeln war, tat tatsächlich Buße, nicht nur vor seiner Frau, sondern auch vor der gesamten Gemeinde, hat dann sein Leben in Ordnung gebracht, hat wirklich sozusagen reinen Tisch gemacht, hat seine Frau wieder geheiratet. Seine Frau hat gelernt, ihn wieder zu vertrauen. Warum? Für sich selbst? Nein, für den Herrn. Für den Herrn Jesus. Und das ist unser letzter Punkt, die Ehre Gottes. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wir sehen in dieser Stelle, dass beide Seiten Gott ehren wollten. Und als sie das erkannt haben, gab es Frieden. Wenn Gott im Mittelpunkt steht, dann bin ich in der Lage, Vergebung zu geben, zu schenken. Vertrauen wieder aufzubauen. Wenn ich im Mittelpunkt stehe, dann schmeiße ich alles und sage, nein, mit mir geht man nicht so um. Bin ich froh, dass der Herr Jesus nicht so mit uns umgegangen ist, oder? Das reicht. Mit mir geht man nicht so um. Du kommst in der Hölle. Nein, nein, der ist gnädig und hat offenen Armen bis zum Tag des Gerichts. Der Herr ist treu. Alles zur Ehre Gottes. Wenn wir daran denken, wie in Gemeinden Dinge vorkommen können. Ich habe mit Trauer eigentlich davon erfahren, dass es Gemeinden in Deutschland gibt, wo sogar die Corona-Situation dazu geführt hat, dass Geschwister gegeneinander gesprochen und gehandelt haben, weil sie unterschiedliche Meinungen hatten über Sicherheitsvorkehrungen, über jetzt letztendlich Impfung oder Nichtimpfen, verschiedene Dinge wegen Corona. Und hier sind Menschen, die behaupten, Jesus zu kennen. Sie behaupten, Jesus zu lieben. Und was tun sie? Sie schießen aufeinander wegen etwas, das überhaupt nicht in der Schrift steht. Finde mir einen Vers, wo in der Bibel steht, du musst so und so ganz genau mit Corona umgehen. Ich glaube, der Herr sagt, überlegt euch, macht die Entscheidung vor mir mit einem guten Gewissen und tut, was ihr am besten hält, für am besten hält. Und wir haben immer noch heute in Österreich sogar die Freiheit, uns zu entscheiden. Sogar was die Impfung betrifft, auch was gewisse andere Sachen jetzt mittlerweile angehen. Und da können wir auch dankbar sein. Und wieso würde es sein, dass Geschwister einander kaputt machen wegen so ein Ding, statt dass sie sagen, wir wollen auch Gott in dieser Sache ehren. Jesus ist im Mittelpunkt. Du entscheide dich, wie du meinst am besten ist. Das ist deine Verantwortung vor dem Herrn. Und ich liebe dich so oder so, wegen dem Herrn, weil Jesus im Mittelpunkt steht. Wisst ihr, unser Feind ist nicht unser Gegenüber, nicht mal der ungläubige Mensch auf der Straße ist unser Feind. Die sind unsere Mitmenschen und wir sollen sie lieben. Wer ist unser tatsächlicher Feind? Epheser 6 macht es ganz klar. Es ist nicht die Menschen, die wir erleben, begegnen. Es ist der Teufel selbst. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Ich glaube, Coronavirus ist einer der listigen Kunstgriffe des Teufels, die er verwenden will, um uns zu spalten. Kämpfen wir dagegen, gegen ihn? Nein, das lassen wir nicht zu. Diese Sache wird uns nicht spalten. Das wird uns nicht voneinander trennen. Niemals. Nein. Jesus vereint uns. Und denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ich habe sogar gehört von einer Situation, wo ein Vater seinen Sohn sagte, lässt du dich impfen, wirst du mit mir niemals wieder Kontakt haben. Du sagst, was? Echt? Stellt euch vor. Falscher Feind. Kämpfst den falschen Feind an. Was ist in unserem Herzen los, wenn solche Dinge vorkommen? Da ist was anderes auf dem Thron als außer Jesus. Wozu rufen wir dann einander auf und schließen wir ab heute? Rede die Wahrheit in Liebe. Ganz wichtig, vielleicht gibt es auch hier in unserer kleinen Gemeinde oder jemand in der Live-Übertragung, der heute Nachmittag sich zusammensetzen soll mit der Familie oder mit der Ehepartner, Ehepartnerin und sagt, weißt du, wir sollen reden. Wir sollen reden. Wir wollen Einheit. Liebe für den Herrn, nicht für dich selbst. Tu das nicht, weil du willst ein besseres Leben, sondern du willst wirklich den Herrn die Ehre geben. Prüfe deine Beweggründe. Warum will ich und tue ich, was ich tue? Fördere die nächste Generation. Vor allem, wenn es Kinder zu Hause gibt, denk immer darüber nach, oder? Wir als Eltern, wir wissen das. Alles, was ich tue, alles, was ich sage, beeinflusst meine Kinder. Punkt. Es ist so. Wie beeinflusse ich meine Kinder? Wie wir gesagt haben, mein Leben spricht lauter als meine Worte. Ist immer so. Übe Vertrauen in Liebe aus. Wenn man miteinander spricht und der eine sagt, du, ich sehe mein Fehler ein, ich möchte mich bessern, hilf mir, sag bitte nicht, glaube ich dir nicht. Du hast deine Chance verspielt. Ich glaube erst, wenn ich sehe. Also ermutige, stärke und helfe einander. Und ehre Gott in allem. Warum? Das Leben ist schnell vorbei, oder? Ich meine, wir sitzen da, wir sind fast 50, schon ein bisschen über 50. Und wir sagen, wow, wo ist die Zeit? Wo ist die Zeit? Wo ist es gegangen, oder? Wie kann es sein, dass ich einen 21-jährigen Sohn habe? Das gibt's ja nicht. Der hat eine Freundin. Die werden vielleicht heiraten. Vielleicht bin ich bald Opa. Das gibt's ja nicht. Du bist ja schon Opa. Also, es ist ja unglaublich, oder? Nützen wir diese Zeit. Einheit. Einheit. Bewahre Einheit und Frieden zur Ehre des Herrn. Das ist Arbeit, aber es lohnt sich. Es ist so schön. Gott kümmert sich mit uns, damit wir unser Problem der Sünde lösen können. Er will, dass wir auch miteinander reden, um Lösungen zu finden. Josua 22, ein Bürgerkrieg wurde vermieden. Stellt euch vor, wie? Indem sie offen, klar, direkt, aber liebevoll und zur Ehre des Herrn miteinander gesprochen haben. Und das Ziel von beiden Seiten war, ja, wir wollen Gott ehren. Lass uns das gemeinsam tun. Und wenn wir diese Ziele verfolgen, werden wir auch in der Familie, in der Gemeinde Einheit haben. Aber wenn irgendwas anders wichtiger ist, spaltet das. Und das ist wie der Feind, zerstört von innen. Und diese Zerstörung schlägt dann Wellen, die lange, lange da andauern. Lasst uns miteinander beten.